Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es gibt einige Unterricht, die kennen das Gefühl, wenn sie vor Jahrzehnten Militärdienst geleistet haben und die alten Uniformen haben angehabt oder schon mal auf einer Militärdecke geschlafen haben. Das Gefühl von beissender Schafswolle. Die Zeiten sind vorbei. Schafwolle aus der Schweiz, mit der wird schon längstens kein Gewand mehr produziert. Magnus Renkli vom Konsummagazin Espresso.
Ja, die 600 bis 700 Tonnen Schafswolle, die in der Schweiz die Schafbauern noch scheren, aus denen gibt es hauptsächlich Vlies, wo man als Matratze schon brauchen, oder da gibt es Isolationsmaterial daraus. Warum das sich fast mehr lohnt, die Schafswolle wegzurieren, wieder zu scheren, das klären wir noch heute Morgen im Espresso. Und dann müssen wir nochmal auf das Espresso-Thema von gestern zurückkommen. Der Ärger mit der Post.
Espresso. Die Sendung für Konsum, Geld und Arbeit.
Ja, es ist, als ob man in ein Wespennest hineingestochen hätte. Die Reaktionen gestern auf das Argument der Post bezüglich Preiserhöhungen sind nicht ausgeblieben. Auf DRS1.ch schreibt ein Espresso-Hörer: «Ich finde es eine bodenlose Frechheit, was da mit den Kunden gemacht wird. Ich lasse mir immer mal wieder die Post nachsenden und nun soll ich die, in Anführungs- und Schlusszeichen, günstigen Preise nur noch per Internet genießen können.» Seit dem 1. April hat die Post verschiedenste Tarife massiv gegenübergetan. Zum Beispiel, wenn Briefe irgendwoher nachgesendet oder wegen Ferien zurückgehalten sollen werden. Die Argumente der Post, die wir gestern gehört haben, die haben nicht wirklich überzeugt. Es sind hauptsächlich logistische Gründe die Schuld, dass die Preise so stark hätten aufgetan werden, dass man sich's nur mal überlegen und allenfalls nur mal die Preise überdenken. Von dem geht der Oliver Flieler von der Post nicht aus.
Wir haben ein Defizit und müssen das Defizit decken. Wir können nicht Leistungen an den Kunden anbieten, wo wir rote Zahlen schreiben. Wir haben das Preisgefüge gefunden, wo wir verursachergerecht verrechnen. Also bei Zusatzleistungen, wo es Alternativen gibt, die nicht zum täglichen Bedarf gehören. Und dort sehe ich nicht, dass wir jetzt dort davon abhalten und das Defizit irgendwie wieder auf unsere Schultern laden.
Das ganze Gespräch mit Oliver Flieler von der Post, das wir gestern gehört haben, das hat sich auch der Geschäftsführer vom Konsumentenforum mitverfolgt, angehört. Guten Morgen, Michel Rudin.
Guten Morgen.
Herr Rudin, was haben Sie gedacht, wo Sie gehört haben, wie sich die Post rechtfertigt?
Ja, also wenn man die Argumente hört, muss man irgendwie sagen, das ist nicht nachvollziehbar. Ich frage mich vor allem, wie man kann von Verlusten reden kann, wenn man gleichzeitig einen Gewinn macht von 900 Millionen Franken im Jahr. Und man muss einfach sagen, es ist wiederum ein Leistungsabbau vom Monopolisten Post, wo man in der letzten Konsequenz, wie gesagt, nicht nachvollziehen kann. Und da sind wir ganz klar dagegen.
Also bei Ihnen eher Unverständnis. Auch bei den DRS1-Hörerinnen und DRS1-Hörern ist die Reaktion eindeutig negativ. Sogar Postangestellte haben sich bei uns gemeldet und geschrieben: «Ich bin Mitarbeiterin der Post und möchte sagen, dass wir mit den massiven Preisaufschlägen auch nicht einverstanden sind. Wir verstehen, dass die einzelnen Dienstleistungen kostendeckend sein sollten, aber ein Preisaufschlag von weit über 100% ist einfach zu viel.» Herr Rudin, die DRS1-Hörerschaft will die neuen Tarife nicht akzeptieren. Und Sie?
Ja, bei uns ist das auch so. Wir unterstützen natürlich Konsumentinnen und Konsumenten in ihrem Begehren, die Preise nicht so hoch auszufallen. Und darum haben wir bei uns auf der Homepage schon ein Protestformular aufgeschaltet, wo man seit heute Morgen seine Meinung auch kundtun kann. Wir werden dann das gesammelt der Post übergeben, damit man wirklich den Druck hochhalten kann.
Und den Link zu dieser Protestaktion, da werden wir natürlich auch bei uns aufschalten oder haben wir schon aufgeschaltet. Auf drs1.ch unter Espresso finden Sie den. Vielleicht noch eine abschließende Frage, Herr Rudin. Hat man da von Konsumentenforum-Seite vielleicht ein bisschen spät reagiert? Hat man das nicht gescheiter voran gemacht, bevor die Preiserhöhungen gekommen sind?
Es ist natürlich so, die Post hat auch eine gewisse Selbstverantwortung und im Prinzip arbeiten wir schon seit Jahren gegen das, die Ausnutzung von Monopolstellung, die die Post hat, und dass sie ihre Verantwortung hier wiederum nicht wahrgenommen haben und dermassen hohe Preise ansetzen, das hat man im Vorfeld einfach nicht sehen können.
Wenn Sie daheim also auch mit diesen Preiserhöhungen nicht einverstanden sind, dann können Sie Ihrem Frust kundtun via Konsumentenforum. Die Protestaktion, die finden Sie via Link bei uns auf deres1.ch. Michel Rudin, Geschäftsführer vom Konsumentenforum, merci vielmals für Ihren Besuch.
Merci auch.
Das Konsummagazin Espresso auf deres1. Guten Morgen miteinander. Wir könnten jetzt zusammen wetten. Ich sage, auf dem Etikettli von Ihrem Pullover oder Hemli, da steht sicher mindestens 90% Baumwolle. Stimmt's? Es hat Zeiten gegeben, da sind Pullover vor allem auch bei uns in der Schweiz aus Schafswolle und nicht aus Baumwolle gemacht worden. Heute würde das kaum mehr jemand anlegen, weil es beißt und kratzt. Gleich. Gerade in diesen Tagen müssen die Schafe in der Schweiz geschoren werden. Es gibt Schafswolle. Und unser DRS-Redakteur der Reinhard Eier war letzten Freitag bei einer Schafscherete zu Durtmann im Oberwallis dabei gewesen. An einem Ort mit viel Tradition, was Schafscheren angeht. Und er hat herausgefunden, dass es nicht selbstverständlich ist, dass die Schafbauern heutzutage für das Abliefern der Schafswolle in langen Schlangen anstehen.
Nur vor 5 bis 10 Jahren war es anders. Da haben die Bauern die Wolle lieber entsorgt in die Kehrigkeit. Beim damaligen Preis von 30 bis 50 Rappen pro Kilo hätte das Abliefern mehr gekostet als das Entsorgen. Heute zahlt Swisswol, das ist der grösste Aufkäufer von Schafwolle in der Schweiz, wieder 1 Franken bis 1,20 Franken. Das hat die Bauern zwar nicht begeistert, aber doch dazu bewegt, die Wolle wiederum abzuliefern.
Ja, das müssen wir so nehmen, wie es ist. Das kannst du nicht ändern.
Ein Schaf hat 2 Kilo Wolle. Wir Brüder scheren rund 60 Stück. Das gibt 100, 120 Kilo. Und dafür bekomme ich eben 100 Franken. Das ist also eine höhere Schäbung. Das liegt nicht für die Schafscheren in der Schleife.
Erkennen so der Martin Keller von der Swisswol schlicht nicht mehr zahlen, als das der Markt hergeben. Und der Markt bräuchte die Schafwolle heute halt nicht mehr, wie früher, für Garen und Kleiderstoffe.
Einerseits die Wolle vom Weissen Alpenschaf, die ist eher kurz, weil sie in Halbjahresschur gewonnen wird, ist aber etwas feiner. Die brauchen wir vorwiegend für eine Fleece-Herstellung. Fleece verwendet man in verschiedenen Stärken, vor allem für Matratzenauflagen, für Jackenfütterung, für Duvet herzustellen und vor allem im Textilbereich. Dann haben wir Wolle vom Walliser Schwarznasenschaf, die ist länger, aber gröber. Die ist nicht unbedingt speziell jetzt für Textilherstellung geeignet, die hat vor allem in Teppichherstellung. Dann haben wir mischfarbige Wolle, das ist Wolle, die farblich gemischt ist, schwarz-weiß. Die wird vor allem für die Isolationsherstellung, also Gebäudedämmung, verwendet.
Rund ein Drittel der Wolle werden heute als Isolationsmaterial verwendet. Ein grosser Teil ging in die Teppichproduktion, vor allem auf China. Nur gerade rund 15% der Bestqualität werden zu Garen gesponnen und zu Kleidern verarbeitet. Ältere Schäfer, die ich beim Abliefern dort mal getroffen habe, haben sich da an andere, schon fast idyllische Schafwolle-Zeiten erinnert. Sie haben das Garen selber zu Trikot gelesen und die haben zwar immer ein bisschen gebissen, aber warm gegeben.
Früher waren sie ja so gewohnt. Heute können die Steine nicht mehr tragen, weil die haben schon so ein bisschen gebissen. Aber wenn sie nichts anderes hatten, haben sie die Schicht tragen gewöhnt. Und dann haben sie noch viel lange Unterhose gehabt, was heute auch nicht mehr viel haben. Und dann hat das auch nicht so gebissen.
Nur vor 40 bis 50 Jahren haben die Bauern 5 bis 6 Franken pro Kilo Schafwolle bekommen. Das, so hinter der Martin Keller, sei allerdings ein eher politischer Preis gewesen.
Da ist das staatlich unterstützt worden. Die Wolle ist sehr hoch subventioniert worden, vor allem in den Nachkriegsjahren, wo man Wolle speziell, wenn man daran denkt, für die Uniformen braucht der Militär. Man hat bei der Post für die Uniformen Wolle gebraucht, man hat bei der Bahn für die Uniformen Wolle gebraucht. Die Wolle hat im Textilbereich noch eine ganz andere Bedeutung und Stellenwert gehabt. Und von dem her ist natürlich der Preis um das höher gewesen.
Dann sind die Kunstfasern aufgekommen, der Markt sei international geworden und der Preis für die Schweizer Schafwolle sei in die Keller gekommen. Die ausländische Schafwolle von Neuseeland, von Australien, von Spanien sei schlicht besser und weicher.
Australien und Neuseeland die haben viel weniger Niederschläge. Die feinste Wolle wird in Australien und Spanien produziert. Das sind Gegenden mit ganz wenigen Jahresniederschlägen. Und man kann sagen, je höher die Niederschlagsmenge in einer Region ist, je gröber ist die Faser von der Schafwolle.
Mit der Neuverwendung als Filzeinlage, als Teppich oder Isolationsmaterial haben wir jetzt wiederum eine Verwendung für die Schweizer Schafwolle gefunden, zu einem bescheidenen Preis, und der sei zudem noch sehr schwankend und vom Ausland abhängig.
Heutzutage ist das so im Wollbereich so, wie in der übrigen Wirtschaft. Die ganze Welt schaut auf China. China ist einer der grösseren Wollaufkäufer. Und wenn China kauft, ist der Preis gut. Und wenn China nicht kauft, ist er nicht gut. Und jetzt im Moment ist er leider wieder unter Druck, der Weltmarktpreis. In den letzten 14 Tagen ist er im freien Fall.
Trotzdem, sie sammeln heute wiederum schweizweit jährlich rund 600 bis 700 Tonnen Wolle. Das sei zwar viel, im Verhältnis zu dem, was die Schafe aber liefern, wenig.
Wir haben rund 400'000 Schafe in der Schweiz. Das gibt natürlich weit mehr als die 700 Tonnen, die ich gesagt habe. Aber da landet leider heute noch viel im Abfall, leider.
Der Preis, so sagen die Bauern, sind halt immer noch viel zu tief und decken die Kästen vom Scheren und vom Anliefern nicht. Und auf die Frage, warum sie dann trotzdem halt immer noch Schafe halten, gibt es immer die gleiche Antwort. Das sei nicht das Geschäft, sondern eine Tradition und vor allem eine Leidenschaft.
Wolle zwischen Weltmarkt und Giselkibbel. Das ist der Beitrag vom DRS-Redakteur Reinhard Eier.
Espresso.
Die SBB tut neue Billettautomaten suchen. Was wir Konsumenten davon haben und ob die neuen Geräte bedienerfreundlicher sind, das klären wir noch bis am 20:09 hier im Konsummagazin Espresso.
Espresso.
Guten Morgen miteinander. Sie hören DRS 1 am Mittwoch, 25. April. Es erwartet uns einen wunderschönen Tag. Es ist ja aber kaum zum Glauben, dass wir gestern noch quasi Winter hatten. Nebst Regen und gar Schnee hat es an gewissen Orten auch noch unmäßig grusig gestürmt. Und wenn man dann zum Fenster rausgeschaut hat und gesehen hat, wie sich die Bäume biegen, gerade wenn es vielleicht eine ältere Tanne war, dann kann man einfach nur hoffen, dass die nicht knickt und einem auf das eigene Grundstück geht.
Stimmt das so?
Ist das?
Nicht recht.
Stimmt das?
Was stimmt jetzt?
Rechtsfragen. Hörerinnen und Hörer fragen. Die Rechtsexpertin Doris Longo gibt Antwort.
Der Espresso-Hörer Paul Krenger aus Matten im Kanton Bern. Er macht sich wegen einem solchen Baum Sorgen. Die Tanne, die steht bei ihm in der Nachbarschaft. Und man weiss nicht so recht, knickt sie nächstens oder knickt sie nicht. Da ist seine Rechtsfrage.
Unser Nachbar hat eine große Tanne, geschätzte 40 Meter hoch. Wenn es stürmt, wird die Tanne regelrecht hin und her gerissen. Ich habe darum den Nachbarn gebeten, etwas zu unternehmen. Dieser weigert sich jedoch. Frau Slongo, ich befürchte, dass die Tanne auf unser Haus stürzen könnte. Was sollen wir tun?
Am besten schliessen, Herr Krenger, gute Versicherungen ab, dass alle möglichen Schäden gedeckt sind, falls die Tanne tatsächlich mal in einem Sturm würde umhauen. Der Nachbar kann nämlich nur dann gezwungen werden, die Tanne zu kürzen oder zu fällen, wenn sie gefährlich wäre. Indem sie zum Beispiel wegen ihrem Alter oder wegen sonst einer Schwäche nicht mehr in einem Sturm trotzen können. Beurteilen könnte das eine Fachperson, zum Beispiel ein diplomierter Gärtnermeister oder Gärtnermeisterin oder ein Experte vom Gärtnermeisterverband oder eine Expertin von einer Hochschule. Wenn die Tanne aber gesund ist und aus fachlicher Sicht nicht als gefährlich gilt, dann kann Herr Krenger nichts vom Nachbar verlangen. Anders wäre die Situation, wenn so einige Jahrhundertstürme, wie das ein Lothar war im 99, häufiger würden. Dann könnte auch eine Sonnentanne, die an sich gesund ist, je nach Exposition gefährlich sein.
Rechtlich ist die Situation für den Espresso-Hörer Paul Krenger von Matten bei Bern also eher schwierig. Vielleicht hilft es da eher, wenn er zum Nachbar geht und fragt, haben Sie einen an der Fichte? Für die rechtlich properen Tipps ist Doris Longo nächste Woche wieder da. Sie können uns in Sachen OR und ZGB und in allen anderen rechtlichen Fragen gerne Ihres Anliegen schildern. Am einfachsten schreiben Sie via unserer Internetseite auf drs1.ch unter Espresso oder dann per Post Schweizer Radio und Fernsehen Espresso Rechtsfrage 8052 Zürich. Es könnte das Ende sein von einem Ärger, wo wir uns schon lange damit umschlagen müssen. Die SBB-Billettautomaten werden diesen Sommer mit einer neuen Software ausgestattet, die viel bedienerfreundlicher sein soll, als die wir bis jetzt gekannt haben. bis jetzt hat man ja relativ lang müssen rumdrücken, bis man dann überhaupt mal einiges Billett in der Hand gehabt hat. Das hat viele Kunden genervt. Das gibt auch Christian Ginzig, Mediensprecher von der SBB, zu.
Wir kommen selbstverständlich auch viele Reaktionen von Kunden über, die jetzt bei der aktuellen Software gesagt haben, ja, die Dateneingabe, die geht ein bisschen lang, man muss ein bisschen viele Schritte berücksichtigen und das tun wir jetzt entsprechend auch leicht anpassen.
Dank der neuen Software sollen die SBB-Kunden einfacher und schneller zu ihrem Billett kommen. Das Ganze soll logischer sein.
Wenn Sie beispielsweise eine Zieldestination, nehmen wir das Beispiel Basel an, dass Sie nebst dem einfachen und dem Retourbillett, wo Sie sowieso vielleicht wollen, das nehmen, dass Sie zusätzlich beispielsweise noch das Angebot bekommen, dass das Tram noch eingeschlossen ist, wo Sie können optional wählen können, oder vielleicht sind Sie in der Freizeit unterwegs und wenn die Zolli, und dann kommt dann zusätzlich auch noch die Information.
Neben der neuen Software gibt es auch neue Geräte. Ab Herbst 2013 ersetzt die SBB total 1000 Billettautomaten. Die neuen Automaten können unter anderem nicht nur mehr Münze als Retourgeld rausgeben, sondern auch Noten, wie der Christian Ginzing verratet.
Ja, wir haben das Problem gehabt, dass die Automaten nur bis zu einem gewissen Betrag können Münze rausgeben können. Und dann hat es dann teilweise in der Geldausgabe hat's dann ziemlich viel geklimpert und das Portemonnaie war voll mit Münzen. Und da wollen wir eigentlich einen Schritt in Zukunft machen. Und wenn man eine Note reinlässt, grosse, dann kommen dann teilweise auch Noten wieder rausüber. Also in dem Sinne ist es auch komfortabler für einen Kunden, dass man zusätzlich jetzt auch mit grossen Noten zahlen kann.
Und weiter hat man die Automaten euch auf den neuesten Stand gebracht, was Skimming angeht. Also das Ausspionieren von Bankkärtchen, das soll bei den neuen SBB-Billettautomaten nicht mehr möglich sein.
Espresso.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.